Hallo und einen schönen guten Tag. Hier ist wieder Nils Kolonko, heute mit dem dritten Gratis-Dokument von Bandologie. Was Musiker heutzutage zu ihrer eigenen Sicherheit über Major-Labels wissen sollten. Und das geht so. Kapitel 1. Was ihr in diesem Gratis-Dokument erfahren könnt. Ja, es kommt anders als gedacht. Aus aktuellem Anlass behandelt dieses Gratis-Dokument Nummer 3 ein spezielles Thema, das euch als semi-professionelle Musiker sehr interessieren wird. Im Folgenden geht es darum, welche neuen Chancen Musiker und Bands auf dem momentanen Musikmarkt haben und welche Rolle die sogenannten Major-Labels, also die vier weltweit führenden Plattenfirmen, die momentan noch ca. 80% des Weltmarktes im Musikbereich abdecken, dabei spielen. Und natürlich, wie ihr das Beste aus der aktuellen Situation macht. Auch dieses Dokument richtet sich also an Musiker und Bands, die ihre Ergebnisse und insbesondere ihre Erfolge steigern wollen. Im Gratis-Dokument Nummer 2 habe ich das Thema mit dem Arbeitstitel Werbetexten für Musiker angekündigt. Dieses Thema folgt selbstverständlich auch noch in einem der kommenden Gratis-Dokumente. Allerdings bin ich mir sicher, dass das neue Thema Major Labels noch brisanter für euch ist. Deshalb habe ich es vorgezogen. Ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse, richtig? Kapitel 2. Was Musiker heutzutage zu ihrer eigenen Sicherheit über Major-Labels wissen sollten. Major-Labels? Das sind doch diese bösen großen Firmen, die den ganzen Tag nur ans Geld denken, dabei unsere ganze Musiklandschaft kaputt machen und weder Ahnung von guter Musik, geschweige denn von Kultur haben. Richtig? Ja, sowas hört man in Musikerkreisen heutzutage häufiger. Und das geht schon seit einigen Jahren so. Selbst in den 90er Jahren waren die Majors schon immer die Bösen. Und vielleicht sogar schon viel früher. Mich interessiert allerdings eher die Zukunft. Und ich mag anstelle von Genörgel und Schuldschieberei lieber Lösungen. Ich denke mal, das geht euch genauso. Okay, dann rücken wir die Sache mal in ein neues Licht. Zitat: Mama, was ist ein Major-Label? Könnte es in Zukunft eher heißen. Der Grund: Die großen Plattenfirmen befinden sich in einem Umbruch. Ja, ich weiß, so weit wusstet ihr auch schon. Und keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht mit Zahlen bombardieren oder euch von schwierigen Umsätzen erzählen. Ich gehe davon aus, dass ihr als Musiker wisst, dass große Teile des Musikmarktes aktuell in einer weltweiten Krise sind. Viele Künstler haben dadurch ihren Plattenvertrag verloren, es wurden Firmen zusammengelegt, weil der Markt kleiner wurde und so weiter. Ihr wisst schon, die seit Jahren aktuelle Krise am Musikmarkt. Punkt, Punkt, Punkt. Was ihr überall zu diesem Thema findet, sind die Fakten, also die aktuellen Auswirkungen. Bröckelnde Zahlen, sinkende Umsatzkurven, Diskussionen zur MP3-Piraterie und zu Kopierschutz, Gerichtsurteile über Tauschbörsen und manchmal der Aufruf eines Sprechers der Musikindustrie: Man müsse jetzt überlegen, wie man die Musik rettet. Kurzum, ein Trauerspiel, das niemand hören oder sehen möchte. Weder die Hörer, also die Musikkäufer, noch die Musiker, noch die Industrie selbst. Viel interessanter hingegen sind die Gründe, sozusagen der Blick hinter die Kulissen. Das bedeutet also, wie es zu dieser Entwicklung kam und vor allem, was daran für euch als Musiker wichtig zu wissen ist. Hier sind die Hintergründe. Zitat: Schuld sind die Musikpiraten. Ach, wirklich? Im Folgenden gibt es zusammengefasstes Wissen. Wenn euch die Tragweite der nun folgenden Informationen als Musiker bewusst wird, dann könnt ihr in Zukunft eine Plattenfirma besser verstehen und somit auch besser in eurem Sinne, in Anführungsstrichen, steuern. Hier ist Wissen, das selbst vielen Mitarbeitern in der Branche, in Anführungsstrichen, nicht so klar ist, wie jetzt beschrieben. Wir gehen zunächst in der Zeit zurück. Weit zurück in der Geschichte. einige Jahrzehnte lang, bevor die Musikindustrie ihren weltweiten großen Boom hatte. Dieser Boom war also in den 50er Jahren zur Zeit des Rock'n'Roll, hielt sich bis in die 70er Jahre und die Branche boomte dann erneut in den 80er Jahren, als die CD erfunden wurde. Also in der Zeit davor waren Musikfirmen relativ kleine Firmen. Wir reden also von einer Zeit vor 1950. Dazu ein kurzer interessanter Ausflug. Erst seit dem Jahr 1915 gibt es Kopien von Musikaufnahmen. Wenn man vor 1915 beispielsweise 1000 Tonträger eines Musikstückes haben wollte, mussten die Musiker dementsprechend 1000 Mal spielen. Erst dann konnte der Verkauf der Grammophonplatten, also der Schellackplatten, beginnen. Aufgenommene Musik war damals sehr selten, dementsprechend wertvoll und die Verbreitung auf den sogenannten Schellackplatten, ein Vorläufer des Vinyls, also der Schallplatte, war zudem mit viel Aufwand verbunden. Die Leute zahlten für solche Aufnahmen damals ca. $40. Das wäre nach heutigen Verhältnissen ungefähr $500 pro Musikaufnahme. Musik war dementsprechend bei weitem nicht so verbreitet wie heutzutage. Aus dieser Situation heraus bildeten sich spezialisierte Firmen, die sich um die Herstellung und um den Verkauf dieser Aufnahmen kümmerten, die sogenannten Plattenfirmen. Im Jahr 1929 lief es besonders gut und allein in den USA wurden 150 Millionen Platten verkauft, also Schellackplatten in dem Fall. Übrigens gab es auch damals schon eine starke Krise. 1933 waren es nur noch 10 Millionen, also ein Markteinbruch um 93,3% innerhalb von nur 4 Jahren. Bis 1940 stiegen die Verkäufe dann wieder ganz gut und es gab noch einige technische Entwicklungen und natürlich auch musikalische Erneuerungen. Unter anderem die Musikrichtungen Jazz und Swing kamen auf. Die Branche entwickelte sich. Musikstars wie Frank Sinatra, Bing Crosby und viele andere kamen auf, begeisterten das Publikum unter anderem mit ihren Tonaufnahmen und verdienten viel Geld mit der Musik. Aber das alles war noch Kleinkram verglichen mit dem, was dann folgte. Ab 1953 begann eine Entwicklung, die sowohl auf musikalischer Ebene stattfand, als auch auf gesellschaftlicher Ebene eine Rolle spielte. Weiße Musiker begannen, die sogenannte Rhythm and Blues Musik der schwarzen Musiker nachzumachen. Das ist wichtig zu wissen, denn rein musikalisch passierte dabei nicht so bemerkenswert viel. Gesellschaftlich allerdings schon. In Amerika spielte die Frage nach der Hautfarbe eines Musikers damals noch eine so wichtige Rolle, dass der Radiomoderator Alan Freed dieser Nachmacherei der Weißen einen eigenen Namen gab, der nicht nur die Musikwelt, sondern die ganze Welt veränderte. Rock'n'Roll. Übrigens, diese gesellschaftliche, also nicht die musikalische Komponente, spielte dabei für die Bekanntheit dieser Entwicklung in der Musikszene eine wichtige Rolle. Ich würde sogar sagen, diese Diskussion um die Hautfarbe spielte für den großen Teil des Publikums, somit auch für die Medien, eine wichtigere Rolle als die Musik selbst. Nicht, dass jetzt jemand glaubt, damals hätte die Masse der Leute sich ausschließlich für Musik interessiert. Das war auch schon früher in etwa wie heute. Der reine Klang von Musik wurde zwar als angenehm und von einigen Kennern auch als inspirierend oder berauschend empfunden, aber die große Masse der Zuhörer interessierte sich auch schon früher immer für das große Ganze. Also für die Klänge und das Aussehen bzw. die sexuelle Anziehungskraft bzw. das Charisma eines Musikers und die Show und die menschlichen Hintergründe, also die Charaktere, inklusive der Zusammenhänge zwischen den Musikern und so weiter. Der Rock'n'Roll war nun also sozusagen geboren und die Nachfrage an Musik stieg massiv. Jetzt geht es richtig los. Der Musiker-Aha-Effekt Teil 2 in Bezug auf Neuerungen, in Klammern, dieses Mal auf weltweiter Ebene. Daraufhin entwickelten sich die Plattenfirmen zu weltweit agierenden Firmen. Dieser Schritt war bedeutsam für die kommende Entwicklung. Musik wurde somit über kulturelle Grenzen getragen, die vorher nicht in der Form überschritten wurden. Die Folge davon war, dass diese großen Firmen immer mehr nach Musik suchten, die sich sowohl in Amerika als auch in Europa als auch in Asien sowie möglichst auch im Rest der Welt zeitgleich verkaufen ließ. Musik wurde zu einer weltweiten Massenware. Dabei wurden und werden heute immer noch insbesondere Musiker vermarktet, die in mehreren Kulturkreisen zeitgleich bei großen Teilen der Bevölkerung gut ankommen. Ebenso wurde und wird die dazugehörige Musik gestaltet. Riesige Umsätze und neue Vertriebsstrukturen auf Grundlage dieser neuen riesigen Nachfrage nach Musik waren zunächst die Folge. Eine ganze Reihe von Musikern wurde so bekannt wie bis dahin nie in der Geschichte der Musik zuvor. Und es entstanden erstmals weltweit sozusagen flächendeckend verbreitete Musikstars. Bis dahin lief alles gut und sozusagen nach Plan. Alle verdienten viel Geld, die Musikhörer liebten die Stars und waren begeistert von den, unter anderem, neuartigen Sichtweisen und Äußerungen der Musiker. Doch jetzt, wo dieses riesige Geschäft mit der Musik aufgebaut war, in Klammern, es gab nun weltweite Vertriebs- und Organisationsstrukturen, die vorher nicht in der Größe existierten, wollten die Firmen das Geschäft verständlicherweise genauso weiterführen. Anmerkung zu diesem hörbaren Dokument, denn sie hatten ja jetzt sozusagen ihre Strukturen aufgebaut und die kosteten unter anderem Geld. Die wollte man also dementsprechend nutzen. Es entstand daher eine Bewegung, die man als Mainstream, also den Hauptstrom, bezeichnet. Und hier ist so ein berühmter Kasten. Also hier soll man besonders deutlich sehen können, worum es hier geht. Der Text ist also so ein bisschen hervorgehoben. Die großen Plattenfirmen, die zu dieser Zeit ca. 90% des Weltmarktes abdeckten, spezialisierten sich also auf Musikkünstler, die in allen Kulturkreisen weltweit für ähnlich hohe Verkaufszahlen sorgten. Diese Künstler sind sich also schon deshalb alle relativ ähnlich, damit sie einen breiten Massengeschmack abdecken. Dazu kam und kommt dann noch, kaum wurde und wird ein neues Rezept in Anführungsstrichen innerhalb dieser selbst gesteckten, schmalen Möglichkeiten gefunden, wurde und wird es jeweils ständig wiederholt und so lange selbst kopiert, bis die Hörer schon genervt sind und bis Kaufentscheidungen ausblieben und ausbleiben. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier ist in dem Kasten nochmal was fett gedruckt. An dieser Stelle begann also circa ab 1960 ein großer Fehler, der sich bis heute durch große Teile der Musikindustrie zieht. Die Angst, etwas Neues zu liefern, bevor jeweils die Verkäufe ausbleiben. In Klammern und übrigens meine ich mit Musikindustrie auch mittlerweile sogar insbesondere die Musiker selbst. Dazu später mehr. Zusammenfassend, als die Möglichkeit entstand, kopierte Musik weltweit zu verbreiten, wärmten die Musiker und die Vermarkter bisher zumindest in etwa immer das gleiche Süppchen wieder auf, um immer wieder den Durchschnitt der Welt in Anführungsstrichen zu erreichen. Apropos Süppchen. Mit einem anderen Produkt, sagen wir mal mit etwas Leckerem zu essen, einem saftigen Burger beispielsweise, funktioniert eine solche Weiterführung auch auf Dauer. Selbst ohne nennenswerte Veränderungen finden sich dafür immer wieder Kunden. Das ist auch logisch, denn einerseits verbraucht sich ein Burger beim Essen, man muss also einen neuen kaufen, wenn man noch einen essen möchte, und andererseits verändert sich der Geschmack in Bezug auf biologische Reize nicht so schnell. Selbst der Beginn der Menschheit wird in der Bibel mit einem Biss in einen leckeren Apfel beschrieben. Punkt, Punkt, Punkt. Von einer brandneuen Public Enemy Single ist da, meinen Informationen zufolge, noch nicht die Rede. Und selbst diese Musik von Public Enemy beispielsweise ist, obwohl sie erst 20 Jahre alt ist, heute mega out. Fast keiner kauft mehr Public Enemy. Äpfel hingegen laufen immer noch bestens. So, ich denke, nun ist der Unterschied zwischen Konsumgütern und Kulturgütern klar geworden. Wahrscheinlich werden die bekannten Firmen auch in 100 Jahren noch ihre Burger, Pommes und diverse andere Produkte erfolgreich und massenhaft verkaufen. Vielleicht jeweils geringfügig anders zubereitet, aber dabei geht es dann wirklich um Kleinigkeiten bzw. um kleine Marketingaufhänger. Es genügt bei solchen Produkten, die Aufmerksamkeit der Leute immer wieder auf das gleiche Produkt zu lenken. Bei Musik ist das allerdings anders. Erstens, wenn man mal eine Platte von beispielsweise Elvis Presley gekauft hat und sie gut pflegt, kann man sie auch Jahrzehnte später noch abspielen. Bei CDs und bei MP3s werden sogar noch längere Zeiten relevant. Zweitens, bei Musik ist wichtig, wie der gesellschaftliche Rahmen und der aktuelle Zeitgeschmack sind. Der Musikhörer benutzt Musik nicht nur zum Hören, sondern auch als Selbstidentifikation. Wer 1960 Rock'n'Roll gehört hat, beispielsweise Bill Haley, war top aktuell. Wer 1970 Rock gehört hat, beispielsweise die Rolling Stones, war auch ganz vorne dabei. 1980 entwickelte sich dann der klassische Pop und Künstler wie Michael Jackson und kurze Zeit später beispielsweise Depeche Mode stürmten die Charts. Die krasseste Erneuerung, bisher die letzte tiefgreifende Neuerfindung im Musikbereich, Ausrufezeichen, war übrigens der Techno-Sound. Und wir reden hier von den 80er Jahren immer noch. In den 90ern wurde es dann schon vergleichsweise langweilig. Man betitelte als Grunge, was im Prinzip eine geringfügige Variation der Rockmusik war. Ebenfalls in den 90er Jahren begann der Hip-Hop an Bedeutung zu gewinnen. In Klammern, natürlich gibt es Hip-Hop seit den 70er Jahren. Cool DJ Herc, Grandmaster Flash und so weiter. Zudem wurde zu Anfang der 2000er Jahre auch sogenannter R&B immer beliebter, auch genannt Urban Music, der allerdings eher eine weichgespülte Variation des Motown-Sounds vermischt mit Hip-Hop-Elementen und einigen Schmuse-Pop-Sounds aus den 80er Jahren ist, die selbst Boy George schon völlig ausgereizt hatte. Punkt, Punkt, Punkt. Und in 10 bis 20 Jahren wird auch Musik, die heute aktuell modern ist, zum alten Eisen gehören. Anmerkung zu diesem hörbaren Dokument: So ist das nun mal mit Musik und auch mit einigen anderen Produkten, wie beispielsweise mit Kleidung oder irgendwas Ähnlichem, was sich auch verändert im Laufe der Zeit. Muss man nur erstmal erkennen. So, und weiter. Weshalb heute keine Band mehr sicher bei einem Major-Label ist? Na, na, na. Ein Major-Label hat für eine Band auch weiterhin viele Vorteile. Verglichen mit Bands haben sie viel Geld. Übrigens verglichen mit vielen anderen Firmen nicht. Sie haben viele Kontakte und sie haben eine bestehende, große Struktur für Musikvermarktung. Oder genauer gesagt, für Entertainment-Vermarktung. Punkt, Punkt, Punkt. Denn reine Musikfirmen sind Plattenfirmen in absehbarer Zeit nicht mehr. Dazu gleich mehr, wenn es um den Deal zwischen der EMI und Robbie Williams geht. Das waren schon die Vorteile. Zugegebenermaßen kurz und knapp beschrieben. Ihr könnt euch schon denken, was sich hinter den Vorteilen jeweils verbirgt. Ich meine, viel Geld ist einfach ein schlagendes Argument für eine Band. Ja? Das muss ich hoffentlich nicht weiter ausführen. Die Nachteile führe ich jetzt etwas detaillierter aus, damit ihr daraus lernen könnt. Ist ja sinnvoll in diesem Fall. Nun, wo liegen die Schwierigkeiten bei einer Zusammenarbeit mit einer großen Plattenfirma? Erstens, verschiedene Schwerpunkte innerhalb der Firmen. Jeweils durch alle genannten Jahrzehnte zog sich hindurch, dass aus den Musikstars immer mehr Medienstars wurden. Es wurde also nicht nur Musik verkauft, sondern Entertainment im weiteren Sinne. Übrigens gilt das auch für die Jahrzehnte vor 1970. Für alle Nostalgiker sei das erwähnt. Das wiederum führte zu einem Problem innerhalb der Major Companies, das ebenfalls bis heute besteht. Es bildeten sich verschiedene Abteilungen mit höchst unterschiedlichen Spezialisierungen, also auch außerhalb der Musikvermarktung. Beispielsweise wurde für die Personen in einer Plattenfirma, die sich um den Kontakt zur Presse kümmern, zum Standard in Anführungsstrichen, auch Geschichten außerhalb der Musik anzubieten. Alles, was die Persönlichkeit des Künstlers hergab und hergibt, wurde und wird an die Presse weitergegeben. Anmerkung natürlich, soweit das der Künstler zulässt und da nicht eine völlige Sperre reinhängt. In der Hoffnung, damit die Musikverkäufe anzukurbeln. Ein Videomacher beispielsweise interessiert im Wesentlichen der optische Aspekt. Die Musik ist für sein Medium nur eine Art Begleitung. Ein Marketingfachmann aus einer Plattenfirma hält unter anderem Kontakte zu anderen Industriefirmen und es kommt immer wieder zu Zusammenarbeiten der verschiedensten Art. Es entstehen dann so Dinge wie der Golf Pink Floyd, also ein Automodell von der Firma VW mit dem Titel einer Band, also Pink Floyd. Und insbesondere heute schmücken sich immer mehr Firmen mit dem Charisma und mit den Inhalten von Musikern. Dazu später mehr. Für die Boulevardpresse ist besonders wichtig, dass es immer etwas Außergewöhnliches, Sensationelles zu berichten gibt. Möglichst ein paar uneheliche Kinder und ähnliches Getratsche verkaufen sich dort am besten. Und nur wenn die Plattenfirma etwas in der Richtung liefern kann, wird über den Musiker und in dem Zusammenhang meist auch über seine Musikveröffentlichung berichtet. Und über allem steht dann ein sogenannter Controller, der sich um nichts anderes kümmern soll, als nur das kurzfristig fließende Geld. 3 Monate sind als Zeitfenster ein ständiger, im Raum stehender Zeitrahmen in der Musikindustrie. Zu den genannten Dingen kommt dann noch Merchandising, eine Tourcrew mit nochmals anderen Interessen und, ach, da war doch noch was, nebenbei geht es ja eigentlich darum, Musik erfolgreich zu verkaufen. Zweitens, der Anspruch, weltweite Gültigkeit zu haben. Auch diese Schwierigkeit ist von den Firmen in Anführungsstrichen selbst gestrickt. Wie gerade beschrieben, ist das Problem mit dem Mainstream, dass dort zu häufig auf das gleiche Pferd gesetzt wurde. Nochmal Anmerkung in Klammern. Der Grund dafür war durchaus vernünftig. Man wollte und will die weltweiten Strukturen nutzen und sah sich unter diesen Umständen gezwungen, den weltweiten Durchschnitt zu treffen. Also durch diese weltweiten Strukturen wollte man natürlich dann auch ein weltweites Publikum erreichen und natürlich davon möglichst viele und zack, erstmal beim weltweiten Durchschnitt. Ich persönlich denke, dass der Mainstream in Anführungsstrichen durchaus in der Lage gewesen wäre und ist, den Geschmack der Massen neu zu inspirieren. Im Nachhinein betrachtet war es ganz offensichtlich nicht die beste Vorgehensweise der Musikindustrie, immer wieder in etwa das Gleiche zu liefern. Mindestens seit dem Jahr 2000, da gab es massive Einbrüche in den Musikverkäufen, hätte die Branche blitzschnell umdenken müssen. Doch blitzschnell ist leichter gesagt als getan, wenn ein Elefant mit einem Schwarm Fliegen tanzen möchte. Ich will sagen, sich als riesige weltweite Firma mit Strukturen aus den 60er Jahren auf moderne, in Anführungsstrichen, Download-Junkies einzustellen, ist natürlich schwierig. An dieser Stelle ist es also sinnvoll, den Markt zu treiben, wie beispielsweise die Firma Apple ihren Markt treibt. Und dazu wiederum braucht man auch als Firma bzw. als Branche das Selbstbewusstsein, sich nicht von einem Schwarm Fliegen ärgern zu lassen, sondern als Elefant sozusagen diesen Fliegen mal zu zeigen, wo es lang geht. Gut, auch das ist leichter gesagt als getan. Wie auch immer, Fakt ist, der Mainstream, also der größte Teil der Musiklandschaft, entwickelte sich also bisher über die Jahrzehnte zu langsam und zu unentschlossen. Punkt, 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 bis man bemerkte, dass die Rechnung, im wahrsten Sinne des Wortes, mit jeder Kopie der Kopie immer weniger aufging. Beziehungsweise, und das ist eine der größten aktuellen Schwierigkeiten von Plattenfirmen, ist es als Firma gar nicht so leicht, Musiker zu finden, die sozusagen in Anführungsstrichen vernünftig sind und mal etwas Neues liefern, das die Leute begeistert. Vergleiche dazu auch das Gratis-Dokument Nummer 2 zum Thema Innovationen. Da habe ich schon einiges über Neuerungen von Musikern erzählt. Punkt 3, warum es für Musiker so schwierig ist, mit großen Plattenfirmen zusammenzuarbeiten. Drittens, weltweites Risiko, weltweite Angst. Schon das dritte selbstgestrickte Problem der großen Plattenfirmen. Die entstandene Größe verursachte und verursacht überall auf der Welt innerhalb jeweils einer Firma hohe Kosten. Also Büroräume, Mitarbeitergehälter, Werbekampagnen und so weiter. Das bedeutet unter anderem auch weltweite große Geldverluste, wenn mal ein in Anführungsstrichen großer Coup nicht klappt. Also wenn eine große Veröffentlichung daneben geht, dann verlieren die sehr viel Geld auf einmal. Das wiederum führt dazu, dass sich diese Firmen nicht so richtig trauen, etwas Bahnbrechendes zu liefern. Und nehmen wir weiter als Beispiel Apple. Wo wäre diese Firma heute, wenn sie nicht den bahnbrechenden Mac, den bahnbrechenden iPod und das bahnbrechende iPhone erfunden hätten? Punkt, Punkt, Punkt. Wenn sie weiterhin ihren Mac von 1984 verkauft hätten. Ich vermute in etwa dort, wo heute die Musikindustrie ist. Punkt, Punkt, Punkt. Viertens, warum es so schwierig ist, als Musiker mit einer Major Company zusammenzuarbeiten. Die Notwendigkeit, sich an kurzfristigen Zahlen zu messen. Und noch eine Spezialität. Durch die bereits existierenden großen Strukturen und die bestehenden Kontakte und so weiter liegt die Latte in Anführungsstrichen sehr hoch, auch was den zeitlichen Rahmen angeht. Man gibt einem Produkt in Anführungsstrichen aus den gerade genannten Gründen nur eine sehr kurze Entwicklungszeit. Das ist durchaus vernünftig, wenn man die Kosten und die sonstigen Zahlen im Auge behält. Allerdings brauchen Musikhörer und auch Musikkäufer immer eine Weile, bis sich ein neues Produkt, also eine neue Band, in der Wahrnehmung etabliert hat. Bis die Musiker glaubwürdig sind und insbesondere bei neuartigen Bands muss manchmal etwas Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dann allerdings hat man auch die Chance, einen Hörer wirklich nachhaltig zu begeistern. Wie auch immer, bei einer Plattenfirma spielen Zahlen häufig die entscheidende Rolle. Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar nicht als Ergebnis des Handelns, sondern als ein Rahmen, in dem man sich bewegt. Und dieser Rahmen passt nicht unbedingt zu jeder Band. Wohlgemerkt passt nicht zu jeder Band. Also es gibt auch Bands, bei denen das durchaus passt. Die sagen, wir hauen jetzt hier was raus und es wird sofort erfolgreich und wir brauchen vor allem ganz schnell ganz viel Reichweite und wir brauchen Geld und so. Super, sofort zu einer Major Company. Für andere Bands wiederum passt es nicht. Zusammenfassend. In Plattenfirmen sind seit ca. 1960 Strukturen entstanden, die sich um eine weltweite Vermarktung von Entertainment-Inhalten kümmern. Durch diese Größe kommt es sowohl zu Schwierigkeiten in der Klarheit vieler Entscheidungen, sowie in der Vorgehensweise und in der Positionierung. Zudem sind diese großen Strukturen schwerfällig. Dort kann man beispielsweise nicht mal eben alle Vertriebsleute entlassen, weil der Vertrieb in Form von Plastik, also CDs, nun mal nicht mehr der Trend ist. Und weitere ähnliche Entwicklungen der Kunden kann diese Industrie teilweise gar nicht in der Form oder in der Geschwindigkeit umsetzen, geschweige denn die Kunden vorantreiben. Mit vorantreiben ist hier natürlich eine Art Inspiration gemeint, also nicht die Kunden sozusagen in eine Falle treiben oder so, sondern die Kunden neu inspirieren, dass sie sagen, oh geil, ich muss wieder Musik kaufen, das ist ja was Neues, das ist super, muss ich haben. Ja? Den alten Kram will ich gar nicht mehr haben, die Mode vom letzten Sommer sozusagen, sondern hey, gib mir was Neues. Ja? Aus diesen genannten Tatsachen resultiert eine unterschwellige, aber deutlich vorhandene Angst in der Branche, in Klammern, die natürlich durch dicke Präsentationen und viel Gehabe überspielt wird. Daraus wiederum resultiert ein starkes Sicherheitsdenken. Ständig werden Zahlen und andere Dinge als Rahmen, sozusagen als Halt in Anführungsstrichen, gesucht. Zudem werden die Schuldigen in Anführungsstrichen gesucht, also beispielsweise Musikpiraten. Jedes Umdenken fällt dieser Branche schwer und viele Vorgehensweisen und Strukturen sind nicht mehr zeitgemäß. und das wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren so bleiben. Nichtsdestotrotz haben diese Firmen in Klammern noch eine Größe im Musikbereich, somit auch eine Macht natürlich. Allerdings eher die Größe eines Linienbusses, der schon links von einem selbstgebauten Geländewagen überholt wurde, rechts von ein paar Sportwagen und sogar eine Horde von Radfahrern warten nur auf die nächste Station, an der der Bus mal wieder zu lange hält, um ebenfalls überholen zu können. Daher mein Tipp, baut euch entweder ein Rennrad, das wäre also Selbstvermarktung, ja, oder einen Wagen, das wäre also euer eigenes Label, oder sprecht ein vernünftiges Wort mit dem Busfahrer, in Klammern mit der großen Plattenfirma, wie ihr es gemeinsam schafft, doch noch den Vorsprung zu behalten. Vergesst aber nicht, einen Kanister mit wirklich gutem, bewiesenermaßen funktionsfähigem Benzin mitzubringen. Also eure Musik, einen Treibstoff gewissermaßen. Denn ansonsten wird sich der Busfahrer nicht auf euren Plan einlassen. Wie man bis zu 20 Musikveröffentlichungen pro Woche erfolgreich macht. Und weitere Schenkelklopfer für den Musikerstammtisch der Zukunft. Mir ist an dieser Stelle wichtig, dass ihr nicht nur das Wissen erhaltet, was funktioniert, sondern auch, dass ihr die Hintergründe kennt, warum das so ist. Wie gerade schon angedeutet, machen viele Musiker, die mit einer Plattenfirma zusammenarbeiten, den Fehler und lehnen sich sozusagen zurück, was ihre Verantwortlichkeit angeht. Die Firma wird schon richten, denken viele dann. Tja, leichter gesagt als getan bei einer Vielzahl von Veröffentlichungen, die in einer großen Firma immer zeitgleich laufen. Dazu wöchentlich wechselnden Thematiken innerhalb der Firma, ständigen Entlassungen von Mitarbeitern auf einem sich stark verändernden Markt mit einer weltweiten, nur langsam zu verändernden Struktur. Zudem kommt dann bei großen Firmen noch die weltweite Geschäftsführung, die meistens keinen detaillierten inhaltlichen Einblick hat, sondern meist nur die Zahlen kennt und sowohl den Mitarbeitern als auch den Geschäftsführern der jeweiligen Länder mit finanziellen Vorgaben im Nacken sitzt. Die Mitarbeiter einer großen Plattenfirma stehen also unter einem hohen Druck. Kombiniert mit einer Überflutung von Kontakten und einer Vielzahl der verschiedensten Informationen. Kurzum, in einer Plattenfirma fällt es üblicherweise schwer, sozusagen einen klaren Kopf und auch eine stilistische Orientierung zu behalten. Wenn jetzt auch noch die Musiker selbst sich zurücklehnen und darauf hoffen, dass die in der Regel völlig überarbeiteten und gestressten, meist per Monatsgehalt pauschal bezahlten Mitarbeiter einer Plattenfirma sich schon um alles kümmern werden, der wird mit größter Wahrscheinlichkeit floppen, sich am Musikmarkt nicht durchsetzen. In Klammern, dieses gerade erwähnte Monatsgehalt bedeutet konkret, egal wie erfolgreich die jeweilige Musikveröffentlichung wird, die Mitarbeiter im Büro der Plattenfirma verdienen das gleiche wie jeden Monat. Diese gerade genannten Phänomene in Kombination sind übrigens ganz sicher der Grund, weshalb viele semiprofessionelle Musiker selbst heute noch glauben, man müsse Glück mit der Wahrscheinlichkeit eines Sechsers im Lotto haben, um im Musikbereich Erfolg zu haben. Das ist nach meinen Beobachtungen ganz definitiv nicht so und es gibt in diesem Zusammenhang eine Reihe von Methoden, die man erlernen kann. Die Lösung ist demnach, dass Musiker, egal ob sie sich für einen Plattenvertrag oder für eine Selbstvermarktung entscheiden, zu einem sehr großen Teil Selbstverantwortung übernehmen müssen, um auf diesem Markt erfolgreich zu sein. Kapitel 3. Die beste Lösung für Musiker in Bezug auf Major Companies. / So geht es weiter. Neue Zeiten, neue Wege. So geht's. Ihr merkt schon, die Majors sind momentan sozusagen etwas unter Stress, in Anführungsstrichen. Es empfiehlt sich also als Band selbst zu wissen, wo es lang geht und dann entweder dauerhaft sich selbst zu vermarkten, mindestens in der Anfangsphase ist das ein Muss, oder ab einem gewissen Punkt die bestmögliche Zusammenarbeit mit einer großen Firma aktiv einzusteuern. Sagte ich mit einer großen Firma? Ja. Oder sagte ich mit einer großen Plattenfirma? Nein, nicht unbedingt. Denn Folgendes. Es gibt wieder einmal gute Gründe, weshalb beispielsweise Sting sein Album Brand New Day 1999 in Zusammenarbeit mit der Computerfirma Compaq herausgebracht hat. Und weshalb Paul McCartney Vertriebsvereinbarungen mit dem Kaffeehaus Starbucks macht. Die gleichen Gründe oder sehr ähnliche greifen, wenn Madonna ihre Tonträger-Vermarktungsrechte, wohlgemerkt ihre Tonträger-Vermarktungsrechte, an einen Konzertveranstalter verkauft. Und es gibt noch unzählige weitere Beispiele. Und daher ein Tipp. Einer der Wege der Zukunft, ach was sage ich, auch der Gegenwart, besteht darin, dass Bands direkt mit Firmen zusammenarbeiten. Und ich meine in diesem Fall keine Plattenfirmen. Und das wird in der Regel nur möglich sein, wenn die Band bereits nennenswerte Erfolge hatte oder einen Weg findet, die Firma mit inhaltlichen Gründen zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit zu überzeugen. Ihr könnt ja direkt einmal überlegen, mit welcher Firma ihr möglicherweise in Zukunft arbeiten könntet, welche Vorteile eure Musik der Firma bringen kann und so weiter. In diesem Zusammenhang wird also auch wichtig, sich auf sozusagen geschäftlicher Ebene auch als Band selbst professionell zu bewegen. Und damit meine ich eine Geschäftstüchtigkeit, die deutlich über das Verschicken eines Demo-Tapes hinausgeht. Bands oder Bands inklusive ihrer Teams, die eine solche Geschäftstüchtigkeit bieten können, werden sich insbesondere in Zukunft besser durchsetzen. Es lohnt sich also, diesen Bereich aktiv anzugehen. Beispiel: Auch Plattenfirmen sind momentan dabei, ihren Geschäftsbereich zu verändern. Hier wurde natürlich ebenfalls erkannt, dass Musiker und Künstler sozusagen mehr wertvolle Inhalte als nur ihre Musik für ihre Fans liefern können. Beispielsweise bei dem umfangreichen EMI-Deal bezüglich Robbie Williams sicherte sich die Firma, also die Plattenfirma in dem Fall, nicht nur die Rechte an der Veröffentlichung der Musik, sondern auch an sämtlichen anderen Einnahmen des Künstlers, also an seinem Merchandising, Konzerten und so weiter. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Dadurch werden aus Firmen, die heute Musik vermarkten, also Plattenfirmen, voraussichtlich solche Firmen, die Inhalte im weiteren Sinne vermarkten. Es könnte also durchaus passieren, dass solche Firmen in der Zukunft nicht nur Musiker, sondern beispielsweise auch bekannte Schauspieler, einen Autoren, einen bekannten Tänzer und so weiter vermarkten. Das wiederum würde dazu führen, dass ihr als Musiker möglicherweise in der Zukunft eine Art Service einer Marketingfirma nutzt, die allerdings nicht besonders spezialisiert auf den Musikmarkt ist. Wie auch immer man es dreht und wendet. Alles deutet darauf hin, dass Musiker, die selbst wissen, wo es lang geht, sich mehr und mehr durchsetzen werden. Wenn ihr als Band aktuell mit einer großen Plattenfirma arbeiten möchtet, solltet ihr euch vorher gut überlegen, welche Vorteile ihr durch diese Zusammenarbeit habt. Einige Stichworte dazu: Reichweite, Kontakte, Investitionen der Firma in eure Band, also Geld. Und natürlich, welche Nachteile eine solche Zusammenarbeit möglicherweise hat. Da könnten beispielsweise auftreten finanzielle Abhängigkeit, relativ geringe Beteiligung an den Einnahmen, eventuell zu viele Köche, in Anführungsstrichen, wenn es um wichtige Entscheidungen und Positionierungsfragen geht, eventuell unangemessener Zeitdruck, also nicht genügend Zeit für eure geschäftlichen Entwicklungen, eventuell zu langsame Entscheidungen und ähnliches. Diese Phänomene habe ich ja bereits im vorherigen Kapitel beschrieben. Als Faustregel kann man also auch sagen, dass Bands heutzutage selbst wissen sollten, wie sie mit ihrer Band Geld verdienen können. Und sobald ein solcher regelmäßiger Geldfluss in einem kleinen Rahmen sozusagen zustande kommt, sollte die Band überlegen, diese Ansätze entweder mit einem selbst aufgebauten Team weiterzuführen oder eine spezialisierte Firma als Partner anzugehen. In beiden Fällen allerdings, also mit einem Label oder auch ohne, wird der Musiker der Zukunft die entscheidende Rolle übernehmen. Das bedeutet mehr Verantwortung, also auch finanzielle Verantwortung auf der einen Seite. Allerdings im Erfolgsfall auch eine höhere Beteiligung für den Musiker als jemals in der Geschichte zuvor. Punkt, Punkt, Punkt. Im Fall einer völligen Selbstvermarktung, die man mit den heutigen technischen Möglichkeiten seit einigen Jahren erstmals in der Geschichte überhaupt in der Form machen kann, kann der Musiker sogar alle Einnahmen selbst behalten. Punkt, Punkt, Punkt. Auf der anderen Seite trägt er allerdings auch das alleinige finanzielle Risiko. Ob mit oder ohne Label, beziehungsweise sowohl vor als auch während einer solchen Zusammenarbeit, empfiehlt es sich, in eine führende Rolle zu gehen. Das bedeutet, Geschäftspartner und Musikkäufer sozusagen erfolgreich anzuleiten. Ganz deutlich, die Zeiten, in denen ein Musiker mit einem Plattenvertrag sich ausschließlich um das Erstellen seiner Musik kümmerte, sind spätestens jetzt vorbei. Und dazu ein Beispiel. Selbst ein Altrocker in Anführungsstrichen wie Mick Jagger, der Sänger der Rolling Stones also, hat das schon seit vielen Jahren erkannt und kümmert sich maßgeblich, wohlgemerkt maßgeblich, um die kaufmännischen Aspekte seiner Band. Oder sagen wir mal genauer, seines Musikunternehmens. Und auch dafür gibt es gute Gründe. Jetzt überlegt euch mal Folgendes. Mick Jagger ist ein weltweiter Star, für den Tausende von Leuten aus dem Musikgeschäft gerne arbeiten würden. Seine Hauptaufgabe ist der Gesang bei den Rolling Stones. Jetzt könnte man denken, der ist ja so erfolgreich, dass er sich locker zurücklehnen könnte, was die kaufmännische Seite seiner Musik angeht. Und genau das tut er nicht. Mal angenommen, ihr hättet eine solche riesige Band wie die Rolling Stones. Wer muss für eine solche Band kaufmännisch tätig sein? Genau. Die besten Kaufleute der Branche. Und was vermutet ihr? Kann sich Mick Jagger diese Leute leisten? Ja, natürlich. Das tut er auch. Und zudem hängt er sich selber im vollen Maße rein, um seine Band auch nach mehreren Jahrzehnten auf Erfolgskurs zu halten. Ich unterstelle Mick Jagger jetzt einfach mal etwas, weil ich ihn für einen klugen Typen halte. Und zwar Folgendes. Wenn dieser mega erfolgreiche Musiker sich bei kaufmännischen Entscheidungen voll auf andere Leute verlassen könnte und dann nur noch durch seinen Gesang und durch seine Musik genauso viel Geld verdienen würde wie jetzt, dann würde er das machen. Sein Leben wäre doch dann viel einfacher und viel bequemer. Er müsste sich einfach nur neben Keith Richards, also seinen Gitarristen, auf die Bühne stellen und singen. Alles andere könnte er doch den besagten Profis überlassen. Genau das tut er allerdings nicht. Er ist selbst einer der Besten der Branche. Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar auch hinter der Bühne. Also als Kaufmann. Als Entscheider für seine Vermarktung. Dieser erfahrene Musiker wird dafür sehr gute Gründe haben. In Klammern, nach dem, was ihr jetzt über Major Companies wisst, könnt ihr euch das ja ansatzweise wohl schon denken. Punkt, Punkt, Punkt. Und gleich folgen noch einige weitere Infos, die euer Bild in dieser Richtung aufklären werden. Wie auch immer, nach meinen Beobachtungen ist diese Herangehensweise von Mick Jagger wieder kein Einzelfall, sondern die Regel bei mega erfolgreichen Musikern. Mindestens jetzt sollte bei jedem Musiker, der Erfolg mit seiner Musik erreichen möchte, die Überlegung einsetzen, wie er sich demnächst in eine solche führende Position begibt. Ich möchte euch an dieser Stelle einen lehrreichen Witz über die Herangehensweise erzählen, die noch immer in den Köpfen vieler Musiker aktuell ist und, wie hier deutlich beschrieben, geradezu nach Veränderungen schreit. Diesen Witz habe ich in dem Music Business Podcast des Amerikaners Christoph Knapp gehört und der geht so. Ein Mann fliegt mit einem Heißluftballon herum und bemerkt plötzlich, dass er die Richtung verloren hat. Also lässt er den Ballon etwas weiter zu Boden, bis er auf einem Feld einen anderen Mann sieht und er fragt ihn dann. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir sagen, wo ich hier gerade bin? Der Mann antwortet, ja, das kann ich Ihnen sagen. Sie befinden sich gerade in einem Heißluftballon, circa 2 Meter überhalb dieses Feldes, auf dem ich gerade stehe. Daraufhin der Mann in dem Ballon. Ich wette, Sie arbeiten in einer Plattenfirma. Der Mann auf dem Feld. Ja, woher wussten Sie das? Ich arbeite in der Tat für eine Plattenfirma. Der Ballonfahrer. Ich weiß das, denn alles, was Sie mir gerade gesagt haben, stimmt zwar. Aber es hilft mir jetzt gerade überhaupt nicht weiter. Daraufhin der Mann auf dem Feld. Ah, Sie müssen Musiker sein, richtig? Der Typ in dem Ballon. Wow, woher wissen Sie das denn? Daraufhin der Typ auf dem Boden, also der Typ, der auf dem Feld steht. Naja, Sie wissen nicht, wo Sie gerade sind. Sie wissen auch nicht, wo Sie hinwollen. Sie erwarten allerdings von mir, dass ich Ihnen helfe. Sie sind in genau derselben Lage wie kurz vor unserem Treffen, aber plötzlich schieben Sie mir die Schuld zu. Ja, ich hoffe, ihr konntet bereits herzlich darüber lachen und euch wird immer klarer, weshalb die Vorstellung vieler Musiker, dass eine Plattenfirma sich um ihre Karriere kümmern wird, nicht tragfähig ist. Tragfähig ist also, nochmal ganz deutlich, die Übernahme der maßgeblichen Verantwortung für euch selbst und für eure Band. Und sozusagen als Folge dessen eine entsprechende Zusammenarbeit mit eurem Team, ... oder einem externen Team, beispielsweise dem einer Plattenfirma. Ein Blick in die Zukunft der Musikerszene. Es gibt Prognosen, die besagen, dass sich ein Großteil der Musiker in Zukunft völlig alleine vermarkten werden. Andere Prognosen besagen, dass es wieder verstärkt zu regionaler, also zu ortsbezogener Musik kommen wird. Und wieder andere Prognosen besagen, dass Musik in den kommenden Jahren und gegebenenfalls Jahrzehnten in großen Teilen nur noch eine Rolle als Begleitwerk, beispielsweise als Imagegewinn für große Firmen spielen wird. In Klammern, beispielsweise Apple machen mit ihrem iTunes Music Store keine Gewinne, verkaufen allerdings durch dieses positive Image letztendlich mehr Computer und mehr iPods natürlich. Wie auch immer es kommen wird, die Musiker selbst werden voraussichtlich in der Zukunft die entscheidende Rolle übernehmen. Zudem werden sich um solche erfolgreichen Bands herum zunächst kleine Firmen gründen, die sich dann in engster Zusammenarbeit mit den Bands, also wohlgemerkt in engster Zusammenarbeit, das bedeutet auch mit einer finanziellen Beteiligung, um die Karriere dieser einen Band kümmern. Zudem deutet sich momentan eine Art Service-Industrie in Anführungsstrichen an, die erfolgsorientierten Musikern zwar gewisse Möglichkeiten, gegebenenfalls auch wichtige Kontakte und Reichweiten bieten kann, die im Alleingang nicht so schnell aufbaubar sind. Allerdings wird wohl in Zukunft sozusagen die Fachkompetenz, also unter anderem Stichworte dazu genaue Positionierung, Kundenverständnis, moderne Verkaufsstrategien und die Innovationskraft von großen Musiklabels, nicht bemerkenswert steigen. In Klammern einmal ganz deutlich, diese Firmen hinken seit Jahren ihrem eigenen Markt hinterher, anstatt dass sie ihn vorantreiben. Und als dritter Faktor bestehen natürlich weiterhin die klassischen Konsumgüterfirmen. Insbesondere im Technikbereich, wo alle technisch in etwa das Gleiche anbieten, also Handys, Computer und so weiter, werden die Firmen noch stärker und enger mit Musikern und Bands und anderen starken Inhalten arbeiten, um sich durch das positive Image von ihrer Konkurrenz abzuheben. In Klammern Anmerkung, mit neuen Strategien und Ideen in dieser Richtung lohnt es sich als Musiker durchaus zu beschäftigen. Dazu folgt gleich ein guter Tipp für einen Podcast. Es bleibt also festzuhalten, dass Musiker heutzutage mehr Macht haben als jemals in der Geschichte zuvor und dass eine der aktuellen Besonderheiten darin besteht, sich in einer, sagen wir mal, etwas verwirrten und für Laien vielleicht auch verwirrenden Plattenfirmenlandschaft erfolgreich zurechtzufinden. Und hier ist wieder so ein kleiner Kasten. Ebenfalls als Fazit kann man ganz deutlich sagen, dass eine Band oder ein Musiker heute ganz sicher nicht mehr sicher ist, wenn die Band einen Major-Plattenvertrag hat. Es gilt also, neue Wege zu gehen oder zumindest den Kontakt und die Aufgabenverteilung mit einer Plattenfirma neu zu gestalten. Der Musiker der Zukunft übernimmt also auf der einen Seite deutlich mehr Verantwortung für seine Karriere. Und das angenehme Gegenstück dieser Verantwortung sind sowohl mehr Chancen, sich selbst ins richtige Licht zu rücken, als auch der Verdienst höherer Beteiligungen an Verkäufen, als Musiker jemals zuvor von Plattenfirmen erhielten. In Klammern, im Fall der Selbstvermarktung kann ein Musiker sogar alle seine Einnahmen aus Musikmerchandising und Konzertticketverkäufen, abzüglich der Kosten natürlich, selbst behalten. Tipp: Einige der genannten Informationen stammen aus dem kostenlosen Podcast des amerikanischen Geschäftsmannes Peter Spellman. Er ist der Geschäftsführer der Firma Music Business Solutions, also zu Deutsch Lösungen für das Musikgeschäft. Peter Spellman bietet also Tools, Werkzeuge im übertragenen Sinne, und Techniken für Musiker, die aus ihrer Liebe zur Musik einen Lebensunterhalt machen wollen. Zudem ist er Director of Career Development, also Leiter des Bereiches, wie man eine Karriere angeht, habe ich es mal der Einfachheit halber übersetzt, am Berklee College of Music in Boston. Und unter anderem ist er Fachbuchautor des Buches Indie Power. Mehr Infos zu Peter Spellman: www.mbsolutions.com. Alles in einem Wort. Wer gut Englisch versteht oder seine Fähigkeiten in diesem Bereich mit spannenden, musikbezogenen Inhalten trainieren möchte, hier ist ein Link, bei dem man unter anderem zu dem besagten Podcast und zu anderen interessanten Infos aus dem Music Business, also aus dem Musikgeschäft, kommt. Und der Link ist ziemlich lang, ich lese ihn einmal vor: www.getmusicsuccess.com/podcastpower.html. Success also mit Doppel-C und Doppel-S. So, das war es für heute mit diesem Gratis-Dokument. Ich denke, auch dieses Mal gab es einige höchst interessante Informationen für Musiker und Bands, zudem einige wegweisende, eröffnende Herangehensweisen. Ich freue mich, wenn auch diese kostenlosen Informationen schon eine Bereicherung für eure Band sind. Mein Wunsch: Macht was draus! In diesem Sinne, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Beste Grüße, euer Nils Kolonko. Gelesen in Berlin, August 2008, und der Hinweis auf die Webseite www.bandologie.com.